Ja, ich darf Sie nun ganz herzlich zum Bibelgespräch begrüßen. Immer am dritten Freitag im Monat in Höre Israel betrachten wir das Evangelium im gemeinsamen Austausch. Herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Wir betrachten das Evangelium vom vierten Adventssonntag mittlerweile. Also es geht jetzt ganz straff auf Weihnachten zu. Der vierte Adventssonntag bereitet uns weiter auf die Geburt Jesu zu. Wir werden gleich das Matthäusevangelium aufschlagen und betrachten, gleich recht vorne am Anfang des Evangeliums. Aber zunächst möchte ich begrüßen Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlich willkommen den beiden Klarissen-Kapuzinerinnen. Hallo.
Ja, hallo. Grüß Gott.
Heute sind Sie uns über Telefon zugeschaltet. Da muss eine Anlage umgestellt werden, deshalb etwas ungewohnt, aber wir werden uns auch so verstehen. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir bereiten uns also weiter auf Weihnachten vor. Wir haben Weihnachten dann ja am kommenden Wochenende. Also diesmal ist der Advent ja relativ lang, weil der Heiligabend auf einem Samstag liegt. Aber wir spüren nun in dem Evangelium dieses kommenden Sonntags schon das Drängen auf die Geburt zu. Wir hören heute das Evangelium nach Matthäus im ersten Kapitel, die Verse 18 bis 24, also Matthäus 1, 18 bis 24, wenn Sie den Text aufschlagen möchten. Wir sprechen aber zunächst ein Gebet, um den Herrn selbst, um die Führung, seinen Heiligen Geist zu bitten, damit wir verstehen können, was Gott uns ganz persönlich in diesem Moment in unser Leben hineinsprechen möchte durch sein Wort.
Heiliger Geist, wir bitten dich, komm und erfülle unsere Herzen. Öffne du die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, was du uns sagen willst. Öffne uns das Herz, damit dein Wort ganz tief hineinfalle, damit wir es verstehen und in unserem Leben reiche Frucht bringen. Komm, Heiliger Geist, und sei jetzt bei uns, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, wenn wir uns gegenseitig das Erkannte sagen und gemeinsam wachsen im Glauben. Amen.
Amen. Danke, Mutter Theresia. Und Schwester Franziska trägt uns nun den Evangeliumstext vor. Matthäus 1, 18 bis 24.
Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Soweit die Worte des Evangeliums. Wir haben nun bei etwas Musik die Möglichkeit, die Worte in uns hineinfallen zu lassen und zu schauen, ob sich etwas in unserem Inneren dadurch bewegt. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Schwester Franziska und Mutter Theresia. Wir betrachten gemeinsam das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Matthäusevangelium im ersten Kapitel, die Verse 18 bis 24. Und da geht es um die Ankündigung der Geburt Jesu bei Josef, dem Verlobten Marias, der Maria nicht bloßstellen will, nachdem er erfährt, dass sie schwanger ist und sich von ihr trennen will und dann von dem Engel gesagt bekommt, dass er Maria zu sich nehmen soll als seine Frau, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Wir haben Möglichkeit gehabt, jetzt während des adventlichen Liedes über den Text nachzudenken. Schwester Franziska, was hat dich angesprochen?
Mich spricht natürlich immer wieder die Haltung des Josef an, wenigstens immer an diesem vierten Adventssonntag steht er so richtig im Mittelpunkt, Josef, was ja ansonsten im Kirchenjahr selten der Fall ist, mal abgesehen vom Hochfest des heiligen Josef. Er kommt immer ein bisschen kurz, aber in diesem Evangelium kommen wir in Bezug auf ihn so richtig auf die Kosten, finde ich. Also mir geht es jedenfalls persönlich so. Josef, der sonst so im Hintergrund steht, von dem kein einziges Wort überliefert ist, aber doch eine Haltung überliefert, die mich persönlich sehr anspricht. Und zwar sind mir so drei Punkte vor Augen. Das eine, dass es heißt, Josef, der gerecht war. Das heißt auch gleich, der sie nicht bloßstellen wollte. Und rein menschlich gesehen fragt man sich, ist das nicht ein Widerspruch, wenn eine Frau in der damaligen Zeit beim Ehebruch erwischt wurde, dann wurde sie gestellt, wurde nach dem Gesetz verurteilt. Und das ist doch dann menschliche Gerechtigkeit, wenn ihr die Strafe zufällt, sage ich jetzt ein bisschen zynisch. Aber diese Gerechtigkeit des Josef scheint ja doch eine andere Gerechtigkeit zu sein, nämlich nicht die menschliche, sondern eine göttliche Gerechtigkeit, die uns immer wieder begegnet, wenn wir uns die Eigenschaften Gottes betrachten. Er hat eine andere Gerechtigkeit. Und wenn es heißt, Josef war gerecht, dann ist er für mich ein Mann, der ganz auf Gott hört. Also der nicht nach menschlichen Maßstäben misst und urteilt und verurteilt, sondern nach einem göttlichen Maßstab. Und dieser göttliche Maßstab ist in diesem Fall eben Maria nicht bloßzustellen, nicht aus der versprochenen Ehe zu entlassen. Also diese Gerechtigkeit Josefs, die spricht mich sehr an. Und das Zweite ist, wenn es heißt, er beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Es hätte ja auch heißen können, er beschloss sich von ihr zu trennen. In aller Stille bedeutet für mich, er macht kein Aufhebens davon, er geht nicht in die Öffentlichkeit, er berät sich nicht mit irgendeinem Gremium, mit irgendwelchen Freunden und Bekannten, sondern in aller Stille reift sein Plan, sein Entschluss und er macht es in seinem Herzen aus, sicherlich auch in der Bemühung um die Zwiesprache mit Gott. Also diese Stille ist ein Charakteristikum von Josef. Und das Dritte, da heißt es, während er noch darüber nachdachte. Also er geht nicht nur in die Stille als Stille, sondern auch in die Zeitstille, möchte ich sagen. Also er lässt sich Zeit. Er reagiert nicht heftig, spontan. Es ist keine Kurzschlussentscheidung, dass er jetzt aus einer Emotion heraus eine Entscheidung trifft, die nicht überdacht ist, sondern er nimmt sich die Zeit über seinen Entschluss, und es ist ja ein schwerwiegender Entschluss, nachzudenken. Und diese drei Punkte machen mir Josef sehr sympathisch. Also diese Gerechtigkeit Gottes, um die er sich bemüht, die Stille, in die er geht, und die Zeit, die er sich lässt. Das sind so meine Eigenschaften, die mir Josef ganz nahe rücken. Dabei möchte ich es erstmal belassen.
Danke, Schwester Franziska. Und bei Mutter Theresia, was war es bei dir?
Ich habe mal auf das Wirken des Heiligen Geistes geschaut. Ich meine, es ist ja schon eine Zumutung, einfach zu glauben, da erwartet eine Frau ein Kind und sagt, beziehungsweise ihr Verlobter weiß, dass sie noch nicht zusammengekommen sind, aber diese Frau trägt ein Kind. Und es heißt da, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist ja etwas derartig Unbegreifliches und etwas so ganz Wunderbares, dass das Wirken des Geistes nicht geistlich bleibt, nicht nur auf der geistigen Ebene, sondern dass dieses Wirken auf einmal Hand und Fuß bekommt sozusagen, dass da etwas geschieht, etwas gewirkt wird, was in unserem Leben dann ganz realistisch ist, was zu sehen ist, was anzugreifen ist. Also ein Mensch geboren wird, von dem behauptet wird, Josef ist nicht sein Vater. Und so wie Josef sich verhält, ist es ja offensichtlich, dass er wirklich nichts davon weiß. Und sein Verhalten für mich drückt da eine ganz große Ehrfurcht vor diesem Geheimnis aus. Er kann es sich nicht erklären, aber seine Ehrfurcht vor Maria und seine Ehrfurcht vor etwas, was so ganz anders ist und was anscheinend so auch sein kann, denn er sieht es ja, das muss auch schon Wirken des Heiligen Geistes sein. Und der Engel, der ihm im Traum erscheint, der spricht wiederum vom Heiligen Geist. Und Josef glaubt. Und das ist das Erstaunliche und das Wunderbare, dass Josef fähig ist und dass er innerlich anscheinend so offen ist und so disponiert ist, dass der Glaube in ihm derart gewachsen ist, dass er den Engel ernst nimmt, also sein Traumgesicht. Und das ist mit Sicherheit jetzt nicht so ein Traum, wie wir sie an uns erfahren. Das Traum ist ein Schaum oder, naja, es war mal was Schönes, sondern es ist ja etwas, was von Grund auf sein Leben verändert und verwandelt und was dann in seinem Tun dann auch wiederum Hand und Fuß gewinnt. Er glaubt und er nimmt Maria zu sich. Und das muss wirklich etwas ganz, ganz Schönes gewesen sein, dass diese beiden Menschen sich dann wirklich im Heiligen Geist begegnen können. Maria, die jetzt nicht Rede und Antwort stehen muss, sondern dass sie in Josef einen Mann, einen Beschützer hat, der mit ihr dieses Geheimnis Gottes schützt. Das ist mir in diesem Evangelium jetzt mal so aufgegangen. Das möchte ich in die erste Runde geben.
Ja, danke, Mutter Theresia. Ich bin hängen geblieben, vielleicht inmitten auch des Lärms dieser Vorweihnachtszeit, der oft eher trubelig ist und so, an dem Wort vor allem in aller Stille, also da bezogen auf, er wollte Maria in aller Stille verlassen, entlassen aus ihren Verpflichtungen, sich von ihr trennen. Schwester Franziska hat da schon ein bisschen was zu gesagt, aber mich spricht das so an, dass diese Anfänge des Heilswirken Gottes so insgesamt in so einer ganz großen Stille stattfinden. Also die Verkündigung des Engels bei Maria, es hat etwas ganz Stilles, die dann eben die Verkündigung der Geburt Jesu bei Josef hat auch so etwas Stilles. Es sind so Maria und Josef, Schwester Franziska hat schon gesagt, es sind von Josef ist kein Wort überliefert, von Maria wenig Worte. Also so Menschen der Stille. Und Gott wirkt in der Stille des Herzens einen regelrechten Umsturz. Es heißt, ich meine, Josef wusste nicht Bescheid, also er stellt fest, dass seine Verlobte schwanger ist. Und ich denke, so wie der Text geschrieben ist, wird Maria nicht versucht haben, ihn wortreich davon zu überzeugen, wie dieses Kind nun in ihren Leib gelangt. Ich habe mich gefragt, was hätte sie auch sagen sollen? Also man kann ihr schlecht hingehen und sagen, du übrigens, ich erwarte ein Kind und das ist vom Heiligen Geist. Also das ist ja ein bisschen schwer, also geht ja eigentlich nicht richtig. Und wahrscheinlich wird sie auch einfach still gewesen sein. Und in der Stille liegt dann auch das Vertrauen in Gott. Ich denke, wir sind oft versucht, uns zu verteidigen, uns selber Recht zu verschaffen, unsere Sache in die Hand zu nehmen. Uns wird das auch beigebracht und da ist ja auch sicher was Gutes daran. Aber da spüren wir doch, dass in der Stille und in dem Schweigen können auch diese Gerechtigkeit liegt, von der da die Rede ist, was Josef angeht. Also diese Gerechtigkeit Gottes wirken zu lassen, ihm das abzugeben, ihm abzutreten, auch vielleicht ein drohendes Unrecht, wie bei Maria, dass die Steinigung gewesen wäre, die ihr ja eigentlich gebührt hätte bei Ehebruch. Das im Schweigen, im Vertrauen an Gottes Gerechtigkeit abtreten zu können, das berührt mich da sehr. Und dann mit dem Schweigen ist bei Josef ja auch das Hören verbunden. Also er hat ja diese Eingebungen im Traum, zweimal ist davon die Rede, später noch vor der Flucht nach Ägypten, dass im Traum zu ihm gesprochen wird, also auch wieder so in der Stille der Nacht. Und gleichzeitig ist Josef ein Mann der Tat. Also ich habe das Gefühl, wir sind oft Menschen des Redens oder des Plapperns und dann statt der Tat des sich Verzettelns oder des Nichtstuns oder was auch immer. Also wir sind oft versucht, viel zu sagen, was man tun sollte und dann am Ende vielleicht wenig davon zu machen. Da steht der Josef so als Gegenbild, als ein Mann der Stille, des Hörens und der Tat. Und dann bleibe ich noch hängen an dem Wort, fürchte dich nicht, deine Maria zu dir zu nehmen, deine Frau zu dir zu nehmen. Das scheint mir so die Botschaft des Engels zu sein, wenn er kommt. Er hat auch das zu Maria gesagt, fürchte dich nicht. Also Gott tritt auf uns zu mit einem fürchte dich nicht. Und offensichtlich wird da so manches von uns verlangt, was uns eigentlich in Furcht versetzen könnte. Also bei Maria ist das ganz sicher so. Bei Josef vielleicht auch, weil er vielleicht das Gefühl hat, das übersteigt ihn alles. Wer kann diese Verantwortung übernehmen, die ihm da anvertraut wird? Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Und ich denke, das ist schön, das zu hören, dass Gott mit diesem fürchte dich nicht auf uns zutritt. Genau, das waren so die Gedanken, die mir wichtig waren. Auf der einen Seite die Stille, Menschen der Stille, Gott wirkt in der Stille, den Anfang des Heils und dann Josef ist der Mann des Hörens und der Tat. Wie sehr sind wir Menschen der Tat? Und dann das Dritte, die Gott sagt, fürchte dich nicht. Also er nimmt uns mit dem Auftrag gleichzeitig die Sorge, fürchte dich nicht. Das so meine ersten Gedanken. Das war jetzt einiges an Stichworten, denke ich. Vielleicht haben aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Gedanken dazu gehabt oder auch Anfragen, Nachfragen. Sie können von jetzt an sehr gerne anrufen in dieser Sendung. Wir erweitern die Runde des Bibelgespräches jetzt auf unsere Hörerschaft. Wir hören jetzt wieder etwas Musik und danach geht es dann weiter im Austausch über das Evangelium des kommenden Sonntags. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium vom kommenden Sonntag und nach einer ersten Austauschrunde ist die Bibelrunde nun erweitert. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Der erste Beitrag kommt aus Dresden von Herrn Ärmlich. Grüß Sie, Herr Ärmlich. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich grüße Sie. Grüß Gott, ja. Ja, ich, wissen Sie, ich verstehe etwas nicht dass ein Mann, wenn er merkt, dass seine Frau schwanger ist, ja, dass er dann verschwindet, der lässt sie doch dann allein und das begreife ich nicht, wie man das dann noch als gerecht bezeichnen kann. Mhm. Ich meine, er ändert sich ja dann nach dem Traum. Dann ist ja ganz anders. Aber erstmal begreife ich das nicht, wie man das als gerecht und positiv bewerten kann, um, dass er sie dann sozusagen, dass er sie im Stich lässt. Ja.
Mhm. Also jetzt da... Das finde ich jetzt richtig spannend, Herr Ärmlich. So habe ich das noch nie gesehen. Aber selbst unter der Voraussetzung, dass Maria verlobt war und das Kind ganz sicher nicht von ihm war, würden Sie sagen, eigentlich, wenn er ganz gerecht gewesen wäre, dann hätte er gesagt, gut, ich übernehme diese Verantwortung?
Dann finde ich das nicht sehr gerecht. Ja.
Also Sie hätten das Gefühl gehabt, eigentlich wäre es auch, selbst wenn das nicht sein Kind war, dann
ja, im Grunde genommen könnte man sagen, ja im Grunde genommen lässt es im Stich, er verrät sie praktisch, ja, und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und sieh zu, wie du zurechtkommst, ich will damit nichts zu tun haben.
Mhm. Ja, danke schön für den Beitrag. Gut, dass Sie, schön, dass Sie nachfragen, Mutter Theresia, Schwester Franziska, was würdet ihr dazu sagen?
Also für mich ist es so, dass die Gerechtigkeit Josefs auch aus seiner Zeit heraus verstanden werden muss. Denn in der damaligen Zeit war es ganz und gar Gesetz, dass wenn eine Frau Ehebruch begangen hat, und davon musste der Josef ja ausgehen. Er wusste genau, das Kind ist nicht von mir, also Maria hat Ehebruch begangen. Vom Heiligen Geist wusste er noch nichts. Und die Gerechtigkeit besteht darin, dass Josef Maria nicht dem Gericht überlassen hat und damit der Steinigung. Also Josef wollte nicht, dass Maria getötet wird. Das ist sein Wunsch. Und da steht für mich auch die Liebe, die er zu Maria im Herzen trägt, dahinter. Also er kann es nicht ertragen, dass die Frau, die er liebt, dass sie jetzt gesteinigt wird, weil sie einen Ehebruch sozusagen begangen hat, noch bevor sie überhaupt wirklich verheiratet waren, aber das Eheversprechen war ja schon gegeben. Und da blieb ihm nur die zweite Variante, also wenn er sie eben nicht bloßstellen und damit der Steinigung überlassen wollte, gab es nur die Möglichkeit, sich von ihr zu trennen. Wenn er bei ihr geblieben wäre, dann aus seiner Sicht hätte er sozusagen es ertragen müssen, dass er jetzt ein Kind aufziehen muss, das gar nicht von ihm ist. Hm. Weil er ja noch nichts davon wusste. Ja.
Aber ich meine, man könnte natürlich sagen, klar, wie Herr Ärmlich sagt, aus unserer heutigen Perspektive wäre es nicht die noch größere Liebe gewesen, wenn er sie jetzt nicht sozusagen als ehelose Mutter da hätte stehen lassen, sondern sagen, ich vergebe dir das, ich verzeihe dir das und so ein bisschen so, wir tun so, als wäre es meins.
Also das könnte ich mir auch vorstellen, wenn Josef schon so weit gewesen wäre. Wenn er so weit gewesen wäre, hätte der Engel nicht einschreiten müssen. Ich denke, Josef, er ist zwar ein gerechter Mann, aber er hatte noch nicht diese Erkenntnis. Er wusste noch nichts davon, von dieser ganzen Heilsgeschichte. Und das war der Moment, wo der Engel auf den Plan treten musste, um ihn sozusagen auf diese Spur zu führen. Und das Beachtliche an Josef ist, dass er dann nicht nachfragt. Das hat mich sehr gewundert. Maria fragt, wie soll das geschehen beim Engel, bei Zacharias, er fragt auch. Aber Josef fragt nicht nach, sondern er ist sofort bereit, also er erwacht es zu tun, was der Engel gesagt hat. Und das macht ihn mir dann sympathisch. Und da beweist er dann seine Gerechtigkeit. Nicht in dem Moment, wo er sie sozusagen, ja, wie er ärmlich sagt, im Stich lassen wollte. Ja. Aber also er ging mir das nicht bloßstellen.
Also das heißt, es war vor dem Hintergrund der Zeit schon ein sehr weiter Schritt, dass er, ja vielleicht muss man es tatsächlich so verstehen, Josef war Jude und für einen Juden war das Gesetz etwas ganz anderes noch als es für uns Christen ist. Also nicht, dass es wichtiger war, für uns sind die Gesetze ja auch wichtig, aber es gab so Gesetze, an denen hat man nicht gewackelt, dass also Gott treu zu sein hat bedeutet, man war Gott treu, indem man dem Gesetz treu war. Das ist ja bei Juden heute immer noch so. Das heißt, dein Gesetz liebe ich. Da gibt's ja ganze Hymnen auch in den Psalmen auf das Gesetz, das heißt, um Gott treu zu sein, muss man dem Gesetz, das er uns gegeben, ihn, also den Menschen gegeben hat, treu sein. Und laut diesen Gesetzen hätte Maria eigentlich dem Gericht übergeben werden müssen. Nämlich eigentlich hätte er dann fast die Pflicht gehabt, sie dem Gericht zu übergeben. Und da war es dann schon doch ein Schritt weit, dass er gesagt hat, nein, in aller Stille. Vielleicht überlasse ich es dann auch ein bisschen Gott, was mit ihr geschieht. Ne? Aber ich verstehe Herrn Ermlichs Anfrage aus unserer Perspektive heute nicht. Ich denke, es gibt so manchen Mann, der dann hinterher entscheidet, wenn er erfährt, dass seine Frau fremdgegangen ist, der dann entscheidet, dann nach einem vielleicht inneren Ringen und Kämpfen zu sagen, ich nehme dieses Kind als meines an.
Ja, könnte es nicht auch sein, dass Josef davon ausgehen musste, dass Maria sich für einen anderen Mann entschieden hatte? Denn vom Wirken des Heiligen Geistes, das konnte ja bei Josef noch nicht vorstellbar sein.
Mhm. Dass,
da sehe ich, dass Josef vor Maria diesen Respekt hatte und sie in aller Stille entlassen wollte, um ihr die Möglichkeit zu geben, sich für den anderen Mann zu entscheiden oder dann mit ihm diesen gemeinsamen Weg zu gehen.
Ja, sicher, das geht als natürlich auch als Möglichkeit.
Denn woher sollte jetzt Josef wissen, wie Maria zu diesem Kind kommt? Denn er musste doch davon ausgehen, dass ein anderer Mann im Spiel ist, oder?
Hm. Ja, vielleicht wäre das auch eine mögliche Erklärung. Ich hoffe, für Herrn Ermlich war etwas dabei.
Aha.
Dann sage ich alles Gute, herzliche Grüße nach Dresden und wir kommen nach Ankum zu Frau Fächler. Grüß Sie, Frau Fächler.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, Mutter Theresia und Schwester Franziska. Das, was der Herr aus Dresden sagte, das wollte ich eigentlich auch erwähnen am Anfang. Denn das hat mich dann schon immer gewundert, dass sie dann doch, gut, das war ja schon ein rechtskräftiges Eheversprechen, diese jüdische Verlobung. Aber dass er sie dann so alleine auf der Straße, ich habe immer mich gefragt, was macht sie denn jetzt zu den Eltern, zu Anna und Joachim zurück? Oder wie wird sie dann jetzt fertig damit, Alleinerziehende? Und ja, das war ja schon ein richtiges Eheversprechen. Und wenn er sie zu, und die anderen wussten doch eigentlich gar nicht, die konnten doch gar nicht wissen, ob nicht Josef der Vater war. Aber lassen wir das jetzt mal. Ich wollte nämlich, es gibt sicher noch einen Kommentar irgendwo vielleicht mal. Ich wollte jetzt darauf zurückkommen, was mich da angesprochen hat. Zunächst mal, dass die Träume doch, dass es nicht nur so irgendein Traum war. Überhaupt hatten die Träume ja wohl damals eine ganz andere Bedeutung als heute, obwohl man ja auch Traumdeutung hat. Das muss mit diesen Worten, die er da gehört hat, der heilige Josef, da muss schon irgendwie auch eine Kraft mit verbunden sein, die ihn stärkte, das dann auch wirklich anzunehmen, denke ich mir. Es waren nicht nur Worte, sondern es war vielleicht, es hat ihn dann ganz so beeindruckt, dass er auch Kraft und Trost hatte, um das anzunehmen. Und was mich dann auch noch, das sind die Namen, die ihm ja schon gegeben werden, diesem Kind, nämlich Jesus einmal. Jesus gab es ja sicher öfters als Name, aber die Bedeutung des Namens, dass er sein Volk von seiner Schuld, von seinen Sünden erlösen wird, was ja heute auch ein besonderer Punkt ist.
Glauben, Gott rettet, heißt das, glaube ich, oder?
Glaubensakt ist. Und das Zweite, Gott mit uns. Können Sie mich verstehen oder sprechen?
Ja, wir verstehen Sie. Nein, wir verstehen Sie gut. Hm? Jesus einmal, Gott rettet, heißt das, nicht, glaube ich.
Und dann der zweite Name, Immanuel, Gott mit uns. Und dann denke ich mir, wenn ich mir das jetzt so viel öfter noch sagen würde, Gott ist mit dir, mit uns, dann ist das so etwas Tröstliches und auch Stärkendes und auch, ja, auch das Selbstwertgefühl aufbauendes. Gott ist mit mir. Was kann mir schaden? Was kann uns schaden? Scheiden von der Liebe. Auf der anderen Seite ist natürlich auch dieses Gott mit uns, glaube ich, auch missbraucht worden. Auf den Koppeln der Hitlerjugend, glaube ich, stand auch sowas Ähnliches oder schon früher. Also man kann auch das missbrauchen. Und es kommt darauf an, dass man das wirklich jetzt in sein Herz reinlässt und nicht irgendwo dran schreibt, meine ich.
Mhm. Ja. Dankeschön, Frau Fächler, für Ihren Beitrag, auch über die Namen Jesu, in denen wirklich eine Botschaft auch von Gott an uns steckt. Vielen herzlichen Dank und alles Gute nach Ankum. Und kommen wir nun zu Frau Lederer, die uns aus Altbach anruft. Grüß Sie, Frau Lederer. Schön, dass Sie sich melden.
Grüß Gott aus Altbach in Tirol. Ich muss sagen, ich hoffe, dass ich in Kürze besunken. Ich habe das Buch oder die Bücher von der Waldorta, der Gottmensch. Und wenn man mir so alles Mögliche ausdenken, da habe ich oft so einen Schmerz. Das ist so gewaltig, das Buch. Joachim und Anna haben nicht mehr gelebt. Mit der Josef, die Maria vom Tempel geholt oder so. Ich drücke es richtig aus. Und Maria hat als kleines Kind schon ein Gelübde gemacht, dass sie die Anna schon gefragt hat, woher hast du das? Und dann im Tempel, als Tempeljungfrau, hat sie doch das zum Priester gesagt und zu der Betreuerin, die Frau, die Anna hat sie auch geheißen. Und sie hat gesagt, sie hat ein Gelübde im Herzen, die Jungfräulichkeit. Und da gibt es vieles zu sagen. Aber dann hat der Priester zu Josef, in meinen Augen ist der Josef von Gott erwählt gewesen. Er war ganz ein reiner Mensch. Und Maria hat dann zum Josef gesagt, ich will jungfräulich bleiben und so weiter. Und der Josef hat gesagt, ja. Und wie er das nächste Mal gekommen ist, hat er gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich lege meine Reinheit dazu. So, das sind wir jetzt. Und dann ist Maria zu Elise gegangen und wie sie zurückgekommen ist, hat der Josef hat sie dann geholt und da hat er es dann gemerkt. Maria war schon ein großer Schmerz, dass Josef das nicht weiß. Aber die Elisabeth und die Maria haben ganz viel besprochen und der Engel hat zu Maria gesagt, lass das Gottes Angelegenheit sein. Und wie dann der Josef sie geholt hat, ist er ohne Gruß weggegangen. Das war so ein Schmerz von der Maria. Und nach drei Tagen, nicht wegen ihr, hat Maria gesagt, ist der Schmerz, sondern wegen Josef. Nach drei Tagen ist er gekommen und Maria ist irgendwo erschrocken und hat gesagt, Josef, was willst du von mir? Da hat er gesagt, die Vergebung, die Verzeihung ist er. Und das war so schön, der Engel hat drei Tage so gelitten, das war so ein furchtbarer Schmerz für ihn. Aber das Buch würde ich jedem empfehlen, das ist so was Schönes. Wenn ich so verschiedene Meinungen höre, dann schlage ich dieses Buch auf und dann bin ich wieder ganz glücklich. Wie Gottes Wege wunderbar sind, so und jetzt los ist. Weil das ist einfach gewaltig, diese Schriftstelle. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich dann wieder das anschaue.
Ja, Frau Lederer, ich danke Ihnen sehr herzlich. Wie Sie das schildern, wirkt es tatsächlich sehr, sehr anschaulich. Und ich kann sehr gut verstehen, dass das natürlich auch einem hilft, die Szene so vor Augen zu halten. Im Bibelgespräch schauen wir natürlich ganz speziell auf die Heilige Schrift, die von der Kirche als ganz sichere Offenbarung immer den Gläubigen dargelegt wird, während diese Privatoffenbarungen vielen Gläubigen helfen, auch das ganze biblische Szenario tiefer zu verstehen und da tiefer einzutauchen, aber eben nicht als sichere Offenbarung von der Kirche. Also wird dem Gläubigen anheimgestellt, wie sehr er sich darauf verlassen möchte oder nicht, ist nicht sozusagen mit Garantiestempel der Kirche versehen, weil es eben über die biblische Offenbarung hinausgeht. Aber ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns das geschildert haben und da sicher auch, ich denke, da war noch so mancher Gedankenanstoß drin, wie man diese Szene vielleicht auch lesen kann und verstehen kann. Möchten die Schwestern vielleicht noch etwas dazu sagen?
Ja, mir ist auch ganz wichtig, dass wir uns diese Szene einfach auch mal durchs Herz gehen lassen. Wenn wir das lesen in dem Evangelium, dann ist das eine Zeit von 2 Minuten und dann haben wir diese ganze Heilsgeschichte oder diesen Punkt der Heilsgeschichte zwar gesagt bekommen, aber es ist halt auch ganz wichtig, dass wir es innerlich versuchen, ein Stück nachzuempfinden und es auch in den Zusammenhang zu stellen. Und das ist schon auch für die Betrachtungszeit, für die persönliche Betrachtungszeit wichtig, sich immer wieder in die Evangeliumstexte hinein zu vertiefen und sich wirklich in diese Situation hinein zu meditieren. Also allein die Situation, in der Josef ist, sich das mal wirklich eine Stunde lang mal vor Augen und durchs Herz führen zu lassen von Gott her, sich das zu betrachten, das ist schon etwas, was sehr was sehr, ich will nicht sagen nützlich ist, aber was sehr weiterhelfen kann, die Schrift so zu verstehen, wie Gott uns auch zu verstehen geben möchte. Also dass wir nicht so drüber hinweglesen, sondern dass wir uns wirklich auch innerlich hinein vertiefen und uns das auch mal ganz konkret vorstellen, auch wenn wir nichts um die Zusammenhänge wissen, aber dass wir uns einfach mal auch hinein meditieren, was das eigentlich auch menschlich bedeutet, in eine solche Situation hinein zu geraten. So meine Empfindung.
Ja. Ja, danke, Schwester Franziska. Und danke, Frau Lederer, nochmals. Und dann hören wir weiter, was Frau Sparta zu sagen hat. Sie ruft aus dem Kreis Böppingen an. Grüß Sie, Frau Sparta.
Guten Tag. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist, so wie Maria, so wie Josef, sie haben sich nicht beraten gelassen. Irgendwie eine Beratung gesucht, bevor sie antworten oder bevor sie etwas machen, sondern Maria hat gleich, ja, also nachdem sie gefragt hat, wie soll es geschehen, hat sie dann gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Also sie hat nicht erstmal gesagt, halt, ich muss das jetzt mal mit dem Priester oder mit meiner Angehörigen oder mich beraten, dann entscheide ich mich oder viel Zeit oder so, sondern sie hat gleich auf die Frage des Herrn geantwortet. Also als ihre freie Entscheidung. Und der heilige Josef genauso. Er hat es nicht verstanden, aber er hat sich auch nicht beraten lassen oder gefragt oder ich habe diesen Traum gehabt, das, was wir eigentlich im Allgemeinen machen, auch irgendwie ist das so komisch oder so, sondern sie haben entschieden, aus sich selber die Antwort des Herrn bejaht. Also im Endeffekt ist es gleich gekommen. Und da hilft der Heilige Geist ja, sich zu öffnen. Also das können wir gar nicht selber im Vertrauen. Und wer eine Bekehrung erlebt hat, der weiß, dass das eigentlich das Reelle ist und alles andere einfach sich auch gar nicht so beraten können, weil sie es ja gar nicht verstehen. Und nur im Glauben kann man manche Sachen machen und im Vertrauen. Sonst ist das nicht möglich und mit der Gnade des Herrn. Also alleine mit Gedanken oder mit anderen Menschen ist es schwer, solche Entscheidungen überhaupt zu treffen, weil man denkt einfach, der Gott hat irgendwas vor und ich muss nur ihm Ja sagen. Und versuchen, im Klaren, im Heil zu sein oder mich heilen zu lassen und reinigen zu lassen vom Herrn. Dieses Ja muss ich direkt geben. Mhm. Und ohne Besprechung, da kann niemand helfen. Oder ja. Sehr schwer. Mhm.
Ja, das ist sicher auch ein schöner Gedankenanstoß, Frau Sparta. Ich danke Ihnen dafür. Ja, das stimmt. Die beiden, sowohl Maria als auch Josef, strahlen in dieser Entscheidung, die sie da treffen, eine große Sicherheit aus. Also tatsächlich, man könnte meinen, ja, vor so einer wichtigen Entscheidung, da berate ich mich mal mit meiner Mutter oder meiner besten Freundin oder was auch immer. Aber die beiden scheinen so eine Klarheit innerlich zu haben, dass sie von Gott direkt angesprochen sind, dass sie diese Verantwortung wirklich ganz frei übernehmen können. Danke für diesen Hinweis, Frau Sparta. Alles Gute nach Böppingen. Hören wir nun aus Harmbrücken Frau Köhler. Guten Tag, Frau Köhler.
Ja, grüß Gott. Also ich denke, der heilige Josef, der wusste doch, dass eine Jungfrau also Jesus oder den Erlöser gebären soll oder empfangen soll, wie man es auch sagen will. Und ich denke, als der das gemerkt hat, dass die Mutter Gottes, also schwanger ist, seine Braut Maria, dann hat er wahrscheinlich schon die Vermutung gehabt, dass das, wenn die so rein war, dann kann er doch gut gedacht haben,
dass ich dir, dann kann nur sie die Erwählte sein. Und hat sie deshalb im Stillen, hat er gedacht, er ist jetzt übrig. Er hat da nichts mehr zu suchen. So sing ich drüber.
Auch eine Sichtweise. Vielen Dank, Frau Köhler, dass Sie die uns mitgeteilt haben. Also wir sehen, der biblische Text lässt natürlich Raum auch für Interpretation. Und wir sehen, jeder versucht, den irgendwie zu füllen. Vielen Dank Ihnen. Alles Gute nach Hambrücken. Auf Wiederhören. Und Herr Lorenz ist nun dabei. Er ruft uns aus Gräfelfing an. Guten Tag. Grüße, Herr Lorenz.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott in die Runde. Ich habe auch noch einen Gedanken zu diesem Thema. Und zwar, der Engel Gabriel hat ja Maria ganz klar den Auftrag erteilt, beziehungsweise er hat sie informiert, was auf sie zukommt. Und mein Gedanke ist, hat Maria denn das, was sie vom Engel Gabriel erfahren hat, nicht mit Josef besprochen? Sonst hätte dieses Missverständnis gar nicht entstehen können.
Also die Frage, hat sie das überhaupt nicht mit ihm besprochen?
Hat Maria nicht mit Josef
genau, über das ist, ja,
ich diese meine, Information gesprochen?
Genau. Also ich weiß es nicht, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Wäre ja auch schwer gewesen, das so zu begründen, nicht? Aber ganz genau sagt es der biblische Text nicht. Was meint ihr, Mutter Theresia, Schwester Franziska?
Ja, nun, wenn es der heilige Josef gewusst hätte, sozusagen, wenn er informiert gewesen wäre, ganz direkt und ganz offen von Maria her, dann hätte er mit Sicherheit nicht beschließen können, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Also so wäre es für mich. Dann hätte er ja sozusagen seinen Auftrag schon erkannt, um Nährvater Jesu zu werden, um Maria beizustehen, um sie zu schützen, dann wäre es für ihn eigentlich gar keine Frage gewesen. Aber so wie es im Text heißt, war es für Josef eben unverständlich. Denn es zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Und Josef, ja, er weiß jetzt nicht, was er machen soll. Allerdings, er beschließt, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Ja, für mich geht daraus hervor, dass sie eben nicht direkt informiert war.
Vielleicht tatsächlich, wie Frau Lederer sagte, auch Maria damit auch gleichzeitig eine Weisung bekommen hatte, wirklich da sich in diesem Punkt ganz Gott anzuvertrauen. Und Gott übernimmt es ja. Er übernimmt ja tatsächlich die Regie und da auch weiter und ordnet alles dann. Ich wollte noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Erstmal Dankeschön, Herrn Lorenz, aber das andere ist, was auch Frau Fechler, glaube ich, sagte. Gott sprach damals, Träume hatten damals eine andere Bedeutung. Ich denke, dass Gott, ich weiß es zumindest aus ein paar Fällen, manchmal auch heute noch in der Stille des Traumes zu Menschen spricht. Das ist was anderes, glaube ich, als Traumdeutung im psychologischen Sinne, die sicher auch ihre Berechtigung hat, aber es scheint schon zu sein, dass auch manchmal heute noch da so Träume sind, die, von denen man hinterher weiß, genau, der hatte nochmal eine andere Bedeutung als einfach nur etwas, was mein Unterbewusstes mir sagen wollte. Das ist mir noch gekommen nach dem, was wir gehört haben. Und damit würde ich auch gerne wieder zurückkommen noch zu diesem Grundthema der Stille, was da ja auch diese ganze Bibelstelle durchzieht. Also Maria schweigt ja offensichtlich, also auch das Stille. Josef beschließt, sie in aller Stille zu entlassen, bekommt in der Stille des Traums dann die Weisung, schreitet zur Tat, nimmt sie zu sich. Also für mich bleibt das schon auch noch stehen, als auch wenn wir vielleicht manchmal etwas uns etwas unbegreiflich erscheint, warum sagt Maria nicht einfach, was los ist, nicht? Das wäre so unsere Haltung. Dann tu was, sag was, erklär es dem anderen. Das fordern wir ja auch immer, aber da vollzieht sich etwas in der Stille und ich frage mich manchmal, ob wir nicht daraus auch etwas lernen können. Ihr habt ja auch ein Leben in Stille gewählt. Vielleicht auch deshalb ein wenig, oder?
Also mir kommt der wichtige Gedanke, für mich wichtige Gedanke, dass es Dinge gibt, die zwischen Gott und mir passieren, die ich gar nicht in Worte fassen kann. Und ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, dass es Maria so gegangen ist. Wie hätte sie das, was sie erlebt hat mit dem Engel Gabriel, mit dieser Botschaft, die sie ja wirklich nun ganz und gar über ihre Vorstellungskraft auch übersteigt, wie hätte sie das in Worte fassen und auch noch erklärbar machen können? Es ist vielleicht auch noch eine Sprachlosigkeit, nicht, dass man nicht mehr ein- oder ausweist, sondern eine Sprachlosigkeit, die nach innen geht. Also eine Sprachlosigkeit, die mich eigentlich innerlich näher zu Gott führt. Ich kann es nur so von mir persönlich sagen, dass es Dinge gibt zwischen Gott und mir, die ich nicht weiter sagen kann, oder eine Gottesbegegnung, von der ich eigentlich gar nicht sprechen kann, die ich aber nur in der Stille weiterleben lassen kann. Da würden Worte stören, da würden Worte vielleicht sogar die Leitung trennen. Also ich möchte online bleiben mit Gott, auch nach dieser Begegnung oder in dieser Begegnung bleiben, und dazu brauche ich die Stille. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Maria als Mensch so gegangen ist. Sie hat da ja auch eine ganz tiefe Gotterfahrung über den Engel Gabriel geschenkt bekommen, und das einfach abzuschneiden, indem ich nach außen gehe und davon erzähle, das fällt schwer. Und also den Raum der Stille, der muss auch geschützt werden, auch für sich persönlich. Wir als Kloster sind natürlich insgesamt ein Raum der Stille, der diese Begegnungen ermöglichen möchte als äußerer Rahmen. Aber wir selbst müssen für den inneren Rahmen sorgen. Und das hat sicherlich Maria auch getan in diesem Moment. Nicht, dass sie nie hätte darüber sprechen wollen, aber sie konnte es noch gar nicht in Worte fassen.
Ja, vielleicht ist es auch so, ich denke mal, das gibt ja auch die Gegenbeispiele in der Bibel, wo Jesus später dann anderen Menschen, die geheilt wurden, explizit aufträgt, nichts zu sagen, und die können dann den Mund nicht halten und erzählen es weiter. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass wir oft so, dass das eine Versuchung auch ist, dann alles, wenn ich rede und dem anderen immer Erklärungen für alles gebe, ist es auch, manchmal ist es notwendig, sicher, nicht den, die anderen nicht immer so mit lauter Fragezeichen zu lassen. Ich kann nicht immer nur schweigen. Aber es ist vielleicht auch manchmal eine Versuchung, alles selber in die Hand nehmen zu müssen, selber regeln zu müssen und vielleicht Gott auch manchmal den Handlungsspielraum zu nehmen.
Ja, auch Gott den Raum zu nehmen. Gott braucht auch den Raum der Stille, um an unser Herz heranzukommen. Und das kann ich natürlich blockieren durch meinen äußeren Lärm. Also ich muss Gott auch die Chance geben, und ich muss mir selbst die Chance geben, in dieser Begegnung wirklich ganz dabei zu sein. Und es ist wirklich unmöglich, meine Gotteserfahrung jemandem anderen mit Worten genauso tief empfinden zu lassen, wie ich sie empfunden habe. Ich kann darüber sprechen, aber es bleibt immer nur bruchstückhaft, und es bleibt immer nur eigentlich an der Oberfläche. Auch wenn der andere mich noch so gut versteht und noch so gut sich versucht hineinzudenken, er kann nicht diese Erfahrung, diese Gotteserfahrung genauso durchleben, wie ich sie durchlebe. Das geht nicht. Mhm. Das geht letztendlich nur mit Gott, diese Tiefe zu erleben.
Mhm. Ja, ich denke, damit müssen wir auch schon zum Schluss dieses Bibelgespräches kommen und zu der letzten Runde. Ich freue mich darüber, dass unsere Hörer sich heute so rege beteiligt haben an diesem Bibelgespräch. Gucken wir mal, was in uns übrig bleibt jetzt, um vielleicht nochmal so innerlich ein kleines Fazit zu ziehen und etwas zu greifen. Das ist ja auch immer wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir versuchen, etwas zu greifen, was wir mitnehmen wollen und was wir auch weitertragen wollen aus diesem Gespräch in der kommenden Woche, in dieser letzten Woche vor Weihnachten. Was ist das bei euch, Mutter Theresia, Schwester Franziska?
Bei mir ist ganz spontan und eindeutig die Botschaft des Wortes oder des Namens Immanuel, Gott mit uns. Also das ist eigentlich für mich der Schlüssel auch für dieses Evangelium. Gott ist mit uns in meiner Sprachlosigkeit, in meinem Schweigen, in meinem Hören, aber auch in meinem Gehorsam, wenn ich auf das höre, was ich höre, wenn er ja mit mir ist. Also ich dieses Grundvertrauen, diesen Glauben, den ich leben darf, in dem Bewusstsein, er ist mit mir, er ist mit uns. Und das ist etwas, was ich auch in dieses Weihnachten mit hineinnehmen möchte, wo wir ihm dann in der Krippe begegnen. Er ist mit uns auch außerhalb der Krippe 365 Tage im Jahr.
Mhm. Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Und ich nehme aus diesem Evangelium mit, dass Maria, an der ja so Großes geschehen ist, dass Maria in diesem Vertrauen, wenn Gott an ihr schon so Wunderbares tut, dass es nicht ihrer Information bedarf, um einen Zugang zu Josef zu finden, dass Gott selber, wenn er ihr das schon so sagen kann, dass er auch mächtig genug ist, Josef auf seine Weise zu informieren, also dieses Geschehen, dieses Heilsgeschehen so zu leiten, dass es gut ist. Also ich muss nicht alles machen, sondern ich darf mich überlassen. Das möchte ich mitnehmen.
Das ist bei mir ganz ähnlich, Mutter Theresia, dass dieser Gedanke zu sagen, Gott Raum zu geben, auch Spielraum, Handlungsspielraum, in dem ich nicht immer gleich alles übernehme, vorschnell hineinspringe, sondern zu versuchen, auch verstärkt in diesen Tagen vor Weihnachten noch mehr ins Hören zu kommen und von diesem Hören her auch ein Mensch des Handelns zu werden. Das ist das, was ich mitnehmen möchte. Ich danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, Mitsprechen in diesem Bibelgespräch. Gabi Fröhlich ist mein Name und ich verabschiede von Herzen Schwester Franziska, Katharina und Mutter Maria Theresia vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Auch in diese letzte Woche vor Weihnachten. Danke, dass ihr in dieser stillen Adventszeit Zeit für uns hattet, mit uns zu sprechen in diesem Fall. Und wir wünschen von Herzen dann gesegnete Weihnachten auch jetzt schon. Und ich möchte Mutter Theresia zum Schluss noch für ein kurzes Dankgebet das Wort überlassen.
Maria, Gottes Mutter, Gottes Gebärerin, du hast mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein Gott in dich aufnehmen dürfen. Du hast ihn dieser Welt geschenkt zum Heil. Bitte für uns, dass auch wir fähig werden, Jesus so in uns aufzunehmen, dass auch wir ihn in uns zum Heile werden lassen und dass er aus uns in unserem Tun geboren werden kann, jeden Tag neu. Du bist diejenige, die das Geheimnis Gottes gewahrt hat. Hilf auch uns, dass wir Werkzeuge seines Heiles werden und jeden Tag im Heiligen Geist das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft, die uns allen so not tut. Bitte für uns, heilige Maria. Amen.
Amen.